Ein Geburtstagskind. Prost. Seit Anfang Februar spreche ich über ein Thema immer und immer und immer und immer wieder. Ich gebe dem verschiedene Titel, damit es ein bisschen abwechslungsreich klingt. Aber eigentlich geht es ganz oft um das, was wir als Motto für dieses Jahr für uns als Kirche genommen haben. Nämlich ein Jahr von Friede und Freude. Ich nenne es den Grundpuls des Lebens. Das ist ein Eindruck, den Gott mir mal gegeben hat, dass das der Grundpuls ist. Dieses Friede, Freude, Friede, Freude, Friede, Freude, Friede, Freude, Friede, Freude, Friede, Freude, Friede, Freude. Wenn dieser Puls schlägt, dann passiert was in deinem Leben. Dann kommen nämlich aus diesen beiden Basiselementen, aus diesem Fundament, kommt ganz, ganz viel mehr. Ich behaupte mal, dass echtes Leben hieraus immer wieder geboren wird. Liebe, Hoffnung, aber auch Dinge wie Heilung, ganz praktische Sachen, die wir brauchen. Gebetserhörung, all das hängt zusammen, ist dieser Puls in meinem Leben anwesend. Das Thema heute ist eine Lehrpredigt. Eine Predigt, die ich alle paar Jahre wieder raushole und leicht überarbeitet wieder weitergebe. Und wenn du vor 4, 5 Jahren noch nicht hier warst, dann wird das für dich was ganz, ganz, ganz Wichtiges sein. Und wenn du damals schon da warst, dann wird es möglicherweise die wichtigste Wiederholung in dieser Zeit sein, die du bekommen hast. Lass mich mit einer Geschichte anfangen. Ein Mann fühlt sich... Nein, ich fange anders an. Ein Mann... hat so eine aggressive Grundtendenz, er begegnet jemand anderem, der rempelt ihn aus Versehen an und was dann passiert, ist er holt aus und sagt, komm her, Freund, jetzt kriegst du so richtig eine Abreibung von mir. Du hast mich angerempelt. Ich kenne Menschen, da reicht es. Ich war mal so jemand. Okay, derjenige, der angerempelt wurde, stellt sich auf den Kampf ein. Okay, komme ich scheinbar nicht weg. Er macht das ja. Krempelt die Ärmel hoch und sagt, okay, mein Freund. In diesem Augenblick versteinert sich der Blick des Aggressors. Schweißperlen entstehen in Sekunden auf seiner Stirn. Und dann passiert was Ungewöhnliches. Anstatt jetzt loszuschlagen, geht er auf die Knie und sagt, vergib mir, das war nicht richtig von mir, bitte vergib mir. Was war geschehen? Der Angreifer hat etwas gesehen, was er vorher nicht wusste. Er kannte diesen Mann nicht. Er sah eine kleine Wunde am Unterarm. Und er wusste, jeden Schaden, den er diesem Mann zufügen würde, würde er vielfach zurückerstattet bekommen. Und zwar relativ unmittelbar. Denn diese Narbe an seinem Handgelenk war ein Bundeszeichen. Es war das Zeichen dafür, dieser Mann steht im Bund mit einer Familie. Und dieser Bund bedeutet, alles, was mir geschieht, wenn ich im Bund bin, werden alle anderen Bundesmitglieder rächen. Das ist ein Bund, der heute noch im Orient üblich ist. Wir reden hier von Blutschuld und diesen Dingen. Auch in Süditalien gibt es eine Großfamilie oder Großfamilien, die ähnlich handeln. Es ist vielleicht das beste Bild für unsere westliche Kultur zu verstehen, was das meint. Wenn da jemand sieht, der gehört dieser Familie an. Oh, Don Corleone wird nicht ruhen. Weißt du? Es geht alles um die Familie. Tu mir was und du bist tot. Okay? Das war, was er gesehen hat. Er hat das Bundeszeichen gesehen. Und darüber möchte ich mit euch heute sprechen. Weil wenige wissen um diese Qualität des Bundes, die wir mit Gott haben. Ich glaube, ein Bundesverständnis wie im Orient und wie es auch da heute noch zum Teil vorherrscht, ist in unserer Kultur nahezu unbekannt. Selbst eine der wenigen Bundesbeziehungen, die überlebt haben, nämlich die Ehe, wird heute mehr als Vertrags- als als Bundesbeziehung wahrgenommen. Das ganze Recht ist daraufhin letztlich ausgelegt, dass es nicht mehr ein Bund ist, sondern eben ein Vertrag. Du gibst mir was, ich gebe dir was. Okay, Vertrag, Business, Geschäft. Wir wissen, es gab diese Bundesbeziehung von Anfang an. Letztendlich der erste Bund mit Adam und Eva. Wir wissen, das ging schief. Man kann einen Bund nämlich tatsächlich auch brechen und das hat
massive Konsequenzen, in dem Fall den Tod. Wir sehen dann ein paar Jahrhunderte oder Jahrtausende später den Bund, den Gott mit Noah geschlossen hat. Ein italienischer Mathematiker namens Fibonacci hat das mal hochgerechnet und er kam auf eine Bevölkerungszahl, die es damals schon gegeben hat, von etwa 20 Milliarden Menschen auf unserem Planeten. Aber der Bund galt tatsächlich nur einer Familie, Noah und seinen Angehörigen. Und das ist das Besondere eines Bundes. Er ist erstens nicht automatisch und b, ich muss einschlagen und auch meine Bundesbedingungen mit hineinnehmen. Aber da gleich ein bisschen mehr. Nur, wenn wir nicht verstehen, was ein Bund ist, dann werden wir mit den Begriffen wie neuer Bund, alter Bund, wenig anfangen können. Das beobachte ich immer wieder. Leute verwechseln das mit Vertragsbeziehungen und machen da was draus, was es nie war und nie sein sollte. Es ist so wie, wir haben öfters mit Amerikanern zu tun, wenn die hierher kommen und wir sprechen im metrischen System oder im Celsius-System, da haben die keine Vorstellung. Wenn wir nach Amerika fahren, dann steht da in der Tageszeitung USA Today, heute wird es 83 Grad. Das ist eine höllische Temperatur, könnte man meinen. Aber nein, es ist Fahrenheit. 83 Grad sind was um die 30 Grad, wenn ich mich recht entsinne. Also es ist eine andere Umrechnung möglich. Die Amerikaner reden in Feet und in anderen Maßgaben als wir hier. Wir haben den Meter. Wir haben die Meile, wir haben den Kilometer. So Inches ist ja noch was hier ankommt, weil wir haben ja Fernseher, da steht dann sowas drauf. Zoll, Inches, also... Das ist so ein Begriff, da haben wir uns langsam dran gewöhnt, weil der internationalisiert worden ist. Aber viele andere sind es nicht. Und wenn wir den Bund verstehen, dann verstehen wir auch, was er bedeutet und können für uns Dinge ableiten, die so unendlich kostbar sind. Die Stamp-Studienbibel definiert einen Bund folgendermaßen. Ein Bund ist eine formale, verbindliche Vereinbarung oder ein Versprechen zwischen zwei Parteien. In mancher Hinsicht gleicht er einem Vertrag. Während ein Vertrag eine gesetzliche Vereinbarung darstellt, die bestimmte Bedingungen und Anforderungen umfasst, ist ein Bund jedoch eine Lebensvereinbarung, bei der die Parteien einander ein Versprechen geben. Eine Ehe ist eine Form von Bund. Bei Gottes Bund mit dem Israeliten verspricht er, ihr Gott zu sein, während sie versprechen, sich nur ihm als sein Volk zu weihen. Dieser Bund beruht auf Gottes Gesetzen und Verheißungen für das Volk und auf der Treue und dem Gehorsam des Volkes gegenüber Gott. Solange die Israeliten nach den Richtlinien und Verpflichtungen ihre Lebensvereinbarung mit Gott lebten, würden sie eine besondere Beziehung zu ihm genießen und das Leben und die Absichten erfahren, wie er Gott sie für sie vorgesehen hat. So viel zur Definition, fand ich recht einprägsam. Wir wissen, ein Bund wurde nicht mit Tinte, sondern mit Blut geschrieben. Religion übrigens redet niemals vom Bund mit Gott. Ein persönlicher Kontakt wird in Religion nicht gelehrt, auch nicht in christlicher Religion. Eine solche Bundesbeziehung, Lebensverbindung oder Vereinbarung bedeutet absolute, unbrechbare Loyalität. Hier haben wir schon einige Ehen geschlossen an diesem Ort, wo ich gerade stehe. Und was wir jedem Ehepaar abnehmen, ist dieses grundlegende Versprechen eines Bundes. Ich will dich lieben, dich achten, dich ehren, in guten wie in schlechten Zeiten. Hey, wir wissen alle, dass es schlechte Zeiten im Leben gibt. Aber sollte ich mich da genauso verhalten wie in guten? Ja, wenn ich einen Bund habe, absolut. Vielleicht hast du eine Freundschaft mit jemandem, wo du sagst, egal was ist, wenn der mich braucht, ich werde da sein. Egal was es mich kostet, wenn ich helfen kann, ich werde da sein. Auch das kann eine Art von Bund sein. Wir kennen Winnetou und Shatterhand, oder? Ich meine, was haben die gemacht? Ihr wisst, Karl May war Christ. Der hat da viel mehr Evangelium reingelegt, als was wir in den Filmen zu sehen bekommen. Sie haben sich einen Blutbund gemacht. Oh ja, haben wir als Kinder doch alle probiert, oder? Sind alle noch da, haben nicht tief genug geschnitten, Gott sei Dank. Also unbrechbare Loyalität bedeutet, Körper, Geist und Seele sind für Generationen dem Bündnispartner übergeben worden. Als ich Teenager war, hat mich jemand mit einem Gewehr angeschossen. jemand, den man nie gefunden hat, jemand, der mich vielleicht nicht mochte. Er schoss mich in meinen rechten Arm nicht so weit vom Herz weg und die Kugel steckt auch noch zum Teil drin. Bei Röntgenuntersuchungen ist mal lustig, wenn ich dann die vielen kleinen Metallteile in meinem Arm sehe. Und da ist eine schöne Narbe. Früher als junger Mann habe ich sie stolz gezeigt. Schau mal. Weißt du, ich könnte 700 Jahre alt werden und ich wüsste immer genau den Zusammenhang von dieser Narbe und der Schussverletzung. Das würde ich nie vergessen. Und genauso wenig sollten wir den Zusammenhang zwischen den Verletzungen unseres Heilands und dem Bund, der daraus für uns entstanden ist, vergessen. Ich glaube, wenn alle ihre Ehen als Bund Tag für Tag leben würden, gäbe es keine Scheidung. Amen. Welche Kennzeichen hat ein Bund? Danke, Schwester. Es gibt Besonderheiten. Die Basis eines Bundes ist es, verschiedene Stärken zusammenzubringen, um dadurch vorhandene Schwächen auszugleichen. In der Zeit von Jesus oder auch lange davor war das üblich, wenn eine Familie zum Beispiel einen Hirtenbetrieb hatte, die hatten Schafe. Und dann gab es eine andere Familie, die Getreide angebaut hat. Dann war das eine gute Sache, die miteinander zu verbinden. Also schlossen die Patriarchen, die Väter, die Herren dieser Familie einen Bund miteinander. Auf die Weise, wie wir das gleich sehen. Und sagten, von heute an gleiche ich deinen Mangel aus und du meinen. Wir stehen füreinander ein. Noch wichtiger war der militärische Aspekt. Großfamilien war das Lebensmodell dieser Zeit. Wir reden hier nicht von 10 Leuten. Das ist für uns heute, meine Schwester hat 10 Kinder, sagt man heute Großfamilie. Das war damals gar nichts. Das war wertlos, was den Schutzcharakter bedarf. Eine Großfamilie hatte 100, 200 Leute. Da war alles dabei. Die hatten viele Kinder, viele überlebten trotzdem. Das war ja Israel. Und dann haben die manchmal sich Zäune gebaut. Wir würden es heute Dörfer nennen. Das waren die Familien. Und da gab es den Patriarchen, der sagte, wo es lang geht. Und wenn die eine Familie viele Söhne hatte und die andere viele Töchter, war das auch ein Grund, den Bund zu schließen. Weil wo kommt der Nachwuchs her? Wer kann schützen? Wer kann den Nachwuchs fördern durch die Frauen? So, man hat Bündnisse geschlossen auf verschiedene Weisen. Und die haben immer beiden gedient. Je stärker jemand war, deswegen das Zeichen. Wenn du das sahst, mit dem legtest du dich nicht an. Der war Teil eines Bundes. Und wenn da der die Narbe hatte, war das wahrscheinlich sogar der Patriarch. Das war nicht witzig, wenn ich dem was tun würde. Mein Leben war vorbei. Ende. Ich käme nicht mehr lebendig nach Hause, wo auch immer ich bin. Es würde sich so schnell rumsprechen, der hat eben einen Arm gebrochen. Okay, Arm brechen heißt, der Arm wird auch gebrochen. Mindestens. So, das war aber ein Garant dafür, dass es relativ wenig Streit gab. Ich erinnere mich an hässliche Szenen in meiner Jugend. Wir waren sehr wild und da waren auch sehr gewalttätige Jugendliche dabei. Ich erinnere mich, wie sie einmal einen Motorradfahrer einfach von einer Ampelkreuzung vom Motorrad gezerrt haben, zusammengetreten haben, bis er sich nicht mehr bewegt hat. Ich war dabei. Ich war 15, 16. Einfach so. Der Mann hat uns nichts getan. Der hat nicht mal falsch geguckt. Aggression war da. Damals hätte man sich das sehr gut überlegt. Weil man wusste, das würde Folgen haben. Ganz sicher. Okay? So, es war also ein Stück Sicherheit da in dieser Zeit. Ja. Welche Kennzeichen gab es? Oder vielleicht noch eine wichtige Info. Wir reden heute hier über Familie viel. Familie ist wichtig, aber ein Bund. Das Blut des Bundes, sagte man, ist dicker als das der Familie selbst. Das ist für uns ein bisschen eine schwierige Vorstellung. Aber wenn du einen Bund mit jemandem hattest, das war nicht nur, hey, mein Eigenfleisch und Blut, das ist schon wow. Das ging noch darüber hinaus. Man sagte, das hat den Vorzug. Also wenn jemand von meiner eigenen Familie einen Bündnispartner angegriffen hatte, wäre ich auf der Seite des Bündnispartners. Nicht auf der von dem Onkel oder Cousin oder was auch immer das war. Auch das ist wichtig zu erkennen. Der Bund hat eine riesen Höhe an Bereitschaft, füreinander einzutreten. Etwas, was wir eben kaum noch verstehen. Deswegen rede ich so deutlich darüber. Ein Kennzeichen des Bundes war, dass er damals mindestens 8 Generationen lang Gültigkeit hatte. Das heißt, dieser Bund, der war nicht auf einmal wieder vorbei. Wir kennen so aus der Nachmittelalterzeit Ähnliches, wenn wir von den schottischen Clans reden. Das waren ähnliche Bündnisse. Das waren Clanfamilien und die Fäden, die miteinander hatten, das kennen wir aus Geschichten, die gingen manchmal Jahrhunderte, ohne dass man noch wusste, warum eigentlich. Das war diese Kultur. Also ein Bündnis war etwas, das war nicht mal für Lebzeit, das war weit darüber hinaus angelegt. Und es gab keinen Weg raus, außer dem Tod. Du bist Teil der Familie, ja? Austritt unmöglich, aber hier im Positiven. Okay. Ein Bundesbruch bedeutete damals Hochverrat und Tod. Im 5. Mose 28 legt Gott Israel 47 Flüche vor, die es treffen würde, wenn sie den Bund mit ihm brechen und anderen Göttern nachlaufen würden. Und wir wissen heute aus der Geschichte, dass jeder einzelne dieser Flüche traf. Dann gab es aber auch was anderes, nämlich den Bundessegen. Und Bundessegen ist Segen zu bringen. Ich bringe Segen zu meinem Bündnispartner. Fluch meint das Gegenteil. Es meint, ermächtigt zu versagen, bedeutet das Wort eigentlich, Fluch. Ermächtigt, um Wohlstand zu haben oder ermächtigt zu versagen, sind die beiden konträren Punkte. Das griechische Wort Agape und das hebräische Wort Hesed, vielleicht schon mal gehört, beschreiben diese höchste Form von Liebe als Bundesliebe Gottes zu seinem Volk. Normal ist es, wenn jemand diese Agape Hesed weiter empfängt, zum Beispiel durch eine Heilung, die er irgendwo empfängt, dass solch ein Mensch sich von Herzen bekehrt und sogleich bereit ist, dort, wo Gott ihn hingepflanzt hat, zu tun, was immer nötig ist, um das zu unterstützen, was passiert. Das ist normal. Da mache ich mir auch gar keine Gedanken. Das habe ich wahrscheinlich hunderte Male erlebt. Jemand bekehrt sich, jemand empfängt von Gott die Bundesliebe und alles, was er sagt, okay Gott, ich gehöre dir. Das war's, das reicht. Ich brauche nie mehr ein Zeichen von ihr. Meine Mutter hat es gemacht, als sie sich bekehrt hat vor 31, 32 Jahren. Sie ist geheilt worden in dem Moment und hat sich daraufhin bekehrt und sagt, Gott, wenn du mich hier jetzt, die ich hier sitze, eigentlich mit Ärgernis und du heilst mich hier einfach so, Herr, ich gehöre dir den Rest meines Lebens. Und sie hat Wort gehalten. Du hast den Bund nicht gebrochen, dafür bin ich dir sehr dankbar, weil du hast mir den Eintritt in den Bund dadurch leichter gemacht. Mir überhaupt erst vermittelt. Gott legte seine Agape Hesed in die Menschen seines Bundes, damit sie ihn repräsentieren können. Wie sonst könnten wir unsere Feinde lieben? Wie sonst könnten wir uns selbst lieben, wenn wir seine Liebe nicht vorher empfangen würden? Das ist immer schnell am Ende mit. Iris hat vorhin über den Zehnten gesprochen. Ja, der Zehnte ist ein Bundeszeichen. Lies die Geschichte von Abraham und Melchisedek. Er gab diesen Zehnten, diesem Hohepriester, der für Christus stand, als ein Bundeszeichen. Er sagt, ich stehe mit dir im Bund, ich drücke das dir aus. Er hat ihm den Zehnten von allem gegeben. Abraham war der erste Zehntengeber. Das war lange, lange vor dem Gesetz, wo Gott festgeschrieben hat, dass man das tun soll. Das war eine Herzenshaltung. Er sagt, Gott, das ist eine Art, wie ich ausdrücke. Ich bin im Bund mit dir. Wenn wir hier sitzen und wir unser Kuvert hochhalten, jedes Mal, ich sage, Gott, ich danke dir, das ist mein Bundeszeichen, das ist mein Zehnte, mein Opfer drin. Und das gebe ich voll Dankbarkeit, weil ich berechtigt bin, von dir in diesem großartigen Bund zu sein, für den ich überhaupt nichts kann, den ich nie verdient hätte. Aber dank dir bin ich dein Bündnispartner. Das erfüllt mich immer wieder mit großer Freude. Und das ist alles, was ich tun kann. Ein paar Scheine in den Umschlag legen und sagen, Gott ist ein Teil meines Lebens, der einfach ausdrückt, ich meine es ernst. Ich spiele nicht rum. Lass uns doch mal 5. Mose 28, die ersten 14 Verse legen. Den Fluch erspare ich uns jetzt. Ich sage auch nachher, warum. Aber den Segen, den möchte ich, dass wir den kennen. Hier heißt es, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, wirklich gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird dich der Herr, dein Gott, als Höchstes über alle Völker der Erde setzen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes, die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet bei deinem Ausgang, was hier auch für Geburt und Tod steht. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich auflehnen, vor dir geschlagen dahingeben. Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf sieben Wegen vor dir fliehen. Der Herr wird dem Segen gebieten, dass er mit dir sei, in deinen Scheunen und in allem, was du unternimmst. Und er wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Der Herr wird dich als heiliges Volk für sich bestätigen, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und in seinen Wegen wandelst. Dann werden alle Völker auf Erden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist und werden sich vor dir fürchten. Und der Herr wird dir Überfluss geben an Gütern, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Ackers, in dem Land, von dem der Herr deinen Vätern geschworen hat, dass er es dir gebe. Der Herr wird dir den Himmel, seinen guten Schatz auftun, um deinem Land Regen zu geben zu seiner Zeit und um alle Werke deiner Hände zu segnen. Und du wirst vielen Völkern leihen, du aber wirst dir nichts ausleihen müssen. Und der Herr wird dich zum Haupt setzen und nicht zum Schwanz. Und es wird mit dir immer nur aufwärts gehen und nicht abwärts, wenn du den Geboten des Herrn deines Gottes gehorchst, die ich dir heute gebiete, dass du sie bewahrst und tust. Und wenn du nicht abweichen wirst von all den Worten, die ich heute, euch heute gebiete, weder zur Rechten noch zur Linken, so dass du nicht anderen Göttern nachwandelst, um ihnen zu dienen. Halleluja! Das sind 17 Segnungen, die so brillant sind, so, Iris sagt immer, unfassbar. Nicht unglaublich. Unfassbar. So schwer zu fassen, weil es so viel ist, so eine Dimension hat, die über das hinausgeht, was wir uns gerade so vorstellen. Die all das berücksichtigt, was wir in einem ganzen Leben noch benötigen könnten. In allen möglichen Situationen. Und wenn wir die Geschichte Israels anschauen, ja, sie hatten diese Momente. Es gab diese Zeiten. Denkt an die Königsherrschaften von David und Salomo. Was in dieser Zeit los war, die ganze Welt hat auf Israel, auf diesen kleinen Flecken Land geschaut und war atemlos von den Reichtümern, den Segnungen, die dieses Volk hatte. Solange sie ihm nachgelaufen sind, Gott nachgelaufen sind. Wo Salomo dann älter wurde, hat er irgendwie seine Weisheit an den Nagel gehängt, keine Ahnung, mit seinen 1000 Frauen und so und den vielen Götzen, die auf einmal da im Land waren. Er hat alles verspielt. Der weise Salomo hat im Alter Dinge vergessen. Wie auch immer. Wir wissen nicht genau, warum und wieso. Aber wir wissen, dass die Folge war, dass das Reich geteilt wurde und von da an Israel nie mehr dahin kam, wo es eigentlich sein sollte. Aber Gott sei Dank, das ist nicht das Ende der Geschichte für uns. Wir lesen diese Voraussetzung in den Versen 1, 9 und auch 13 und 14. Die rahmen sozusagen diese 17 Verheißungen und Segnungen ein. Und die sind ganz einfach. Der Stimme Gottes gehorchen. Okay, no big deal, wir haben die Bibel. Wir wissen, was er will. Alle seine Gebote tun als zweiten Punkt. Die kennen wir, die 10 Gebote sind bekannt. Und wir wissen heute, wir haben das Liebesgebot, wo alles drin ist. Wenn du jemanden liebst, wirst du nicht die Ehe brechen mit seiner Frau. Du wirst sie nicht bestehlen, belügen. Ja, wenn du deine Feinde schon liebst. Also die 10 Gebote sind drin im Liebesgebot. Liebe Gott, deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann als drittes, du sollst nicht anderen Göttern nachwandeln. Und das ist ein Punkt für uns Christen, wo wir immer wieder genau hinschauen müssen. Weil die anderen Götter sehen nicht mehr so aus wie damals. Die kommen und nicht in Sach kommen, Opfer, dein Erstgeborenes auf diesem Stein. Nein, die kommen anders und sagen, oh, du bist schwanger und wolltest es gar nicht. Komm, gib doch die Pille danach, gib Abtreibungskliniken. Ist doch heute kein großes Ding. Wem opferst du das Leben deines Kindes? Sicher nicht Gott. Da ist jemand anderes hochgradig daran interessiert, Leben zu zerstören. Das ist sein Business. Götzen tauchen überall auf. Das kann das neue Auto sein oder wahrscheinlich sogar das Auto, was du noch gar nicht hast. Aber wenn man es dann hat, naja, wisst ihr, die erste Beule kommt bestimmt oder der erste Kratzer. Das kann der Partner sein, den du dir so verzweifelt wünschst und den du längst zum Gott erhoben hast, ohne dass du es merkst. Das kann dein eigenes Kind sein, dem du diesen Status gibst. Du verfluchst dein Kind übrigens damit. Obwohl dein Kind das dir nicht sagen wird. Du raubst ihm was Wesentliches, nämlich eine Mutter oder einen Vater, der Gott zur Nummer 1 gemacht hat. Oh, mach nie jemand anderen zur Nummer 1, auch nicht deinen Ehepartner. Nicht deinen Job, nicht das Geld, was du verdienst, nicht das, was du besitzt, egal was es ist. All das sind potenzielle Götzen. Wenn du jünger bist, achte auf die Musik, die du hörst. Ich sage das immer wieder und ich weiß, ich nerve damit. Achte auf Worte. Worte segnen oder fluchen. Sie haben selten neutrale Tendenzen. Fluchworte machen was mit dir. Sie entfernen dich aus dem Schutzraum Gottes und holen dich in den Raum, wo der Feind wirkt. Das ist ganz einfach. Oft ist das, was nicht Segen ist, Fluch. Nun, das ganze Paket in vielen Schriftstellen betont Gott, dass Heilung, Versorgung und Erfolg sein Wille und sein Segen für sein Volk sind. Das Neue Testament ist voll nicht nur von dem Bestätigen dieses Segens, sondern von dem Umsetzen des Segens durch Jesus Christus und nachher durch seine Apostel, durch seine Jünger. Drei, die eins sind. Rettung, Heilung, Segen. Wo haben wir das? Im Blut von Jesus, in seinen Wunden, in seinen Striemen ist dieses uns übereignet. Alle diese drei Dinge, Rettung, Heilung und Segen, gehören zusammen. Sie sind uns als Erbe, als Bündnispartner Gottes gegeben. Weißt du, als Gott mich aus dem Wasser gerettet hat, da hat er mich auch vor den Haien im Wasser gerettet. Als Gott mich 1988 gerettet hat, kam mit seiner Rettung auch ganz viel Heilung und Wiederherstellung in meinem Leben. Und ich weiß, viele von euch haben das genauso erlebt. Es verschwanden Allergien, die ich jahrelang hatte, mit einer satten Regelmäßigkeit, die lösten sich in nichts auf. Ich empfing Heilung einfach durch ein Gebet von der Sehnenscheidenentzündung, die brennt massiv, war so, dass ich einen festen Verband hatte, ich weiß, man kann Gips, aber es war so ein ganz fester Verband. Und man betete mit mir, zack, und der Verband ab, und alles war gut. Alles war gut. Meine Vaterwunde wurde geheilt. Und viele andere Dinge sind immer noch im Werden, haben damals begonnen. Setzen sich fort. Wenn ich nur auf eins aufpasse, ganz nah an ihm zu bleiben. Auch gerade, wenn Irritationen kommen. Dinge, die ich nicht verstehe. Wo dann irgendwelche anderen Christen mir sagen, ja, Gott hat das zugelassen. Und die verändern damit das Bild, was die Bibel über Gott malt, im neuen Bund. Weil da lässt er diese Dinge nicht zu, wie Krankheit, Leid, Schmerz, Armut, Missbrauch. Das ist nie Gottes Zulassen, wenn das passiert. Wir leben immer noch in einer gefallenen Welt. Es gibt andere Erklärungen dazu. Und wenn du da mehr wissen willst, geh auf unsere Mediathek und hör dir die Predigt an. Warum lässt Gott das zu? Da habe ich das ausgiebiger behandelt. Nun gehen wir zu unserem dritten und letzten Punkt, nämlich die Durchführung des Bundes. Und das, finde ich, ist eines der spannendsten Dinge, mir vorzustellen, was geschah. Ihr könnt das ja auch in gewissen Formen nachlesen im Bund, den Abraham mit Gott schloss. Das Erste, was geschehen ist, wir lesen jetzt nicht diese ganze Geschichte, aber das ist, was zwei Familien miteinander taten, wenn die in dieser Zeit einen Bund miteinander schlossen. Zunächst mal wurden Tiere geschlachtet. Je mehr und je größere Tiere, wobei jedes Tier auch im Reich Gottes wiederum für gewisse Sünden zum Beispiel steht, desto wichtiger war diese ganze Bundesgeschichte. So, man schlachtete zum Beispiel einen Ochsen, man schlachtete noch ein Schaf daneben oder vielleicht noch eine Taube. Dabei wurden die Tiere in der Mitte durchtrennt und wurden auseinandergelegt, sodass zwischen diesen Tieren ein Pfad entstand. Dieser Pfad war 5 bis vielleicht 10 Meter lang, je nachdem wie viele Tiere dort hineingegeben wurden. Das Blut dieser Tiere stand für den Bundesritus. Dann kam der Gang durch das Blut. Beide standen, auf beiden Seiten standen die Patriarchen, die Bündnisdurchführer sozusagen. Und die gingen aufeinander zu, durch dieses Blut. Ihr könnt euch das vorstellen. Wüste, karge Landschaft, Blut, Fliegen. Es stank erbärmlich. Was du mal im Schlachthaus? Es riecht nicht so gut wie bei der Rebetheke. Es riecht anders. Wenn die Lüftung ausmachen, riecht es da so ähnlich. Aber du machst dann Schritte durch dieses erbärmliche Bild von Tod und von Blut. Beide gingen hier durch und trafen sich in der Mitte dieses Blutgangs. Und beiden ist bewusst, deswegen machen sie das nämlich, dass die Zusagen, die sie jetzt gleich in diesem Blutgang treffen würden, niemals gebrochen werden dürften. Und dann wurde bei Gott als dritter Partei geschworen, alle Versprechen einzuhalten. Natürlich war die Familie anwesend, die standen drumherum und beobachteten das. Viele Zeugen, sodass keiner nachher sagen konnte, nee, das war nicht so, das hat er nie gesagt. Oh, er wurde genau, ich bin sicher, da gab es Schreiber, die haben genau verfasst, was in diesem Bund enthalten war und haben das den Familien zugeleitet. Das war, über Generationen wurde dieses Dokument immer wieder rausgeholt. Das haben wir damals vereinbart. Wir? Das war vor 100 Jahren. Das war unser Bund, der gilt. 8 Generationen, wir sind gerade die dritte. Okay. Und als nächstes zogen beide Bündnispartner die Mäntel aus. Ich habe keinen mitgebracht, weil es war so warm. Jetzt würde ich das euch jetzt hier noch vormachen. Und dann gaben sie die Mäntel einer dem anderen. Ein Mantel steht für Abdeckung, für Schutz. Es war wie wenn zwei Offiziere ihre Uniformjacken tauschten. Ich erinnere mich an NATO-Manöver, die wir hatten mit den Amerikanern zusammen. Da gab es sowas. Wir tauschten unsere Kleidung, weil wir das cool fanden. Ich fand es cool, ein amerikanisches Barett zu haben. Und die fanden unsere Schiffchen so toll. So haben wir dann gegeneinander die Kopfbedeckungen getauscht. Oder auch mal die Feldjacken. Klar, die musste man selber wieder kaufen vom eigenen Geld, aber war ja egal. Man hat jetzt ein original amerikanisches, richtig von den Soldaten getragenes Teil gehabt. Und das war, damals fand man das ganz cool. Nur hier hatte es noch ganz andere Auswirkungen, weil es heißt, alles, was ich bin und meine ganze Autorität überreiche ich dir. Das war eine vollkommene Hingabe. Es war eine Art Namenstausch. Man übernahm die Identität seines Bündnispartners. Nun war man nicht mehr zwei, man war eins. Eine Familie. Vielleicht entstanden so die Doppelnamen, keine Ahnung. Aber es ist gut möglich. Dann wurde Segen und Fluch ausgesprochen für den Bund und auch für die Möglichkeit des Bundesbruchs. Also es wurde sehr klar gemacht, was das für Folgen hätte. Und schließlich wurden die Versprechungen geschworen. Und danach zog jeder der beiden Repräsentanten seinen Waffengürtel aus. Es war in der Regel ein Gurt mit einem Messer oder mit einem Kurzschwert, vielleicht auch mit zwei Waffen dran. Und die wurden übergeben an das Gegenüber. Und das bedeutet so viel wie, ich gebe dir jetzt mein Schwert, ich gebe dir meine Kraft. Selbst wenn du sterben solltest, werde ich weiter gegen deine Feinde vorgehen, bis zum letzten Atemzug. Das war das Versprechen. Und weißt du, wenn du knöcheltief im stinkenden Blut von stinkenden Leichnamen stehst, dann bedeutet das was für dich. Das ist nicht mal so, ne? So ein Twitter oder so ein Instagram-Message. Das ist was. Dessen du dir bewusst bist bis zum letzten Moment. Und wisst ihr, wenn ich Epheser 6 lese, dann denke ich daran. Dann denke ich, er hat mir seinen Gürtel gegeben, weißt du? Seinen Waffengürtel, seine Rüstung. Mein König und mein Gott, der siegreichste aller Kreaturen. Der Kreatur ist er nicht, aller Lebewesen. Hat mir das gegeben, womit er den Feind besiegt hat. Seine Rüstung. Und damit seine Autorität. Und wenn wir das mehr schmecken würden, Leute, wir als kleine Gruppe hier schon, wir würden diese Stadt aus den Angeln heben, geistlich. Weil da steckt so viel mehr drin. Da ist die Kraft drin, die dieses Universum geformt hat, die steckt da drin, weil es derselbe Heilige Geist ist. Gott gab uns seine Rüstung. Und dann kam der Schnitt, das Siegel, wie es genannt wurde. In die Hand oder in den Arm. Und dann wurde das eigene Blut mit dem Blut des Bündnisrepräsentanten vermischt. Eben in bester Winnetou- und Old Shatterhand-Manier. Nun bin ich fester Teil dieser Bundesbeziehung. Das Blut des Familienoberhauptes war das gleiche, was auch im Rest der Familie floss und repräsentierte sie alle. Als also das Familienblut an den Armen der Bundespartner herunterfloss, wurde mit einer Handreichung der Bund geschlossen. Hesed ist dieses hebräische Wort für das, was ich dann geworden bin in diesem Moment. Es meint eine Art der Liebe, die Bundesliebe bedeutet. Die Gedanken meines Bundespartners, seine Wünsche, sein Wille sind von nun an das, was mein ganzes Sein bestimmt. Jeder echte Jünger sollte jemand sein, der diese Narbe mit Stolz trägt. Gott selbst hat sich durch diesen Bund verpflichtet, deine und meine Schuld zu vergeben und alle unsere Krankheiten in seinen Wunden zu heilen. Ich muss nicht fühlen, dass Gott bei mir ist, dass er mit mir ist. Ich fühle das nicht so oft, wie ihr vielleicht denkt. Oh, ich fühle das gerne. Manchmal, wenn ich hier vorne stehe, in der Anbetungszeit, dann fange ich an zu lachen. Das ist die Art, wie ich oft reagiere oder ich zitter, mein Bauch vibriert und ich spüre, wow, hier ist gerade was anwesend, das ist über meinem Körperlichen. Das hat Auswirkungen. Vielleicht bist du jemand, der weint, wenn das passiert. Oder jemand, der nach hinten umfällt. Oder jemand, der nicht mehr stehen kann. Oder was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie unser Fleisch reagiert, wenn der Geist Gottes auf es trifft. Da möchte ich keine abschließende Liste präsentieren. Dafür gibt es zu viele Möglichkeiten. Wichtig ist nur, dass diese Momente existieren, aber auch wichtig, dass sie nicht immer da sind. Mach dein Leben nie abhängig von Manifestationen. Genieß sie, wenn du sie bekommst. Und wenn du sie nicht hast, genieß, dass er da ist. Genieß seine Anwesenheit, weil du weißt, dass er versprochen hat, wenn du in ihm bist und seine Worte in dir. Er ist da. Ein gewaltiger Bund. Und dann kommt das Letzte, das Beste zum Schluss, nämlich das Bundesmahl. Wir haben heute ein ähnliches Mahl, das dem entspricht, nämlich das Abendmahl, das Herrenmahl. Oder die Katholiken sagen die Kommunionsfeier. Was feiern wir in diesem Moment? Wir feiern den neuen Bund. Wir nennen es auch das Gedächtnismahl. Warum? Weil wir uns erinnern sollen an das, was Jesus da tatsächlich getan hat. Ja, er starb für uns und für unsere Sünden. Juhu! Kann sehr abgedroschen sein, wenn du das ein paar Jahre gehört oder gesagt hast. Aber was wirklich passiert ist, ist, er hat einen neuen Bund installiert, an dem wir jeden Tag neu partizipieren können. Ein Bund, der unvergleichbar ist. Ein Bund, der Christen auf eine Ebene hebt, wo keine Religion, keine Philosophie, keine menschliche Lehre oder Weisheit jemals auch nur ansatzweise rankommt. Und das feiern wir, weil da all das drinsteckt, was ich für meine 100 Jahre auf diesem Planeten brauche. Alles. Ja, wir gehen durch schwierige Zeiten. Ja, es gibt mal Krankheitssituationen. Ja, vielleicht sterbe ich auch an der Krankheit. Weiß nicht, weiß nicht. Ich weiß nur eins. Da gibt es jemanden, der meinen Mangel ausgleichen will. Und es hängt ganz viel an mir, ob ich in der Position bleibe, dass er das auch tun kann. Okay? Also wenn irgendwas schief geht, ist es nicht so, oh, Gott hat es nicht gewollt oder nicht gemacht. Weil wenn sein Wort es sagt, dass er gerne heilt, dann werde ich nicht an Krankheit leiden müssen, sondern dann gibt es Wege heraus. Es liegt viel an mir. Ich bin nicht vollkommen. Du vielleicht auch nicht. Deswegen treffen wir uns ja hier sonntags und die Woche über in irgendeiner Zellgruppe, damit wir lernen und uns immer wieder erinnern, worum es wirklich geht, was das Wort wirklich sagt. Deswegen lesen wir hoffentlich jeden Tag unsere Kapitel in der Bibel, um drin zu bleiben, um ständig geistige Intuition zu entwickeln, aufzubauen, auszubauen, um, wenn dann was kommt, reagieren zu können, nicht erst, wenn es zu spät ist, sondern wenn die ersten Ansatz, der erste Schnipf, erstes Niesen kommt oder der erste Schnupfen kommt, dass du nicht sagst, oh Gott, ich glaube, ich werde krank. Du sagst, in Jesu Namen, du kommst nicht hier rein. Immunsystem, du bist auf 100% und im Namen von Jesus gehört mir keine Krankheit. Raus. Und ich sage dir, wenn du das früh genug machst, kommt das erst gar nicht weiter. Ist keine Verdammnis, wenn es trotzdem durchkommt. Entspann dich, Gott liebt dich. Alles kein Problem. Aber wir können oft weitergehen, als wir bisher gegangen sind. Das ist das Ermutigende. Zu sagen, hey, lass uns doch einen Schritt weitergehen als bisher. Werde ich dann perfekt sein? Nein, wirst du auch nicht. Aber einen Schritt weiter wirst du sein. Du wirst neue Erfahrungen machen. Du wirst sagen, wow, es hat ja wirklich geklappt und cool und es ist besser geworden, als ich dachte. Und wir freuen uns über jeden Sieg, wie klein er auch ist, weil er mit seinem Bund zusammenhängt. Wir wissen, dass Menschen, die am Anfang der Gemeinde das Bundesmahl unwürdig nahmen, oft in den nächsten 7 Tagen starben. Das lernen uns Geschichtsschreiber aus der Zeit damals. Paulus betont es im 1. Korinther 11 ja auch, dass eben viele krank sind und einige starben nach dem Abendmahl. So, das war also eine gängige Praxis, das erlebte man. Also wenn Abendmahl war, standen wahrscheinlich schon die Bestattungsinstitute so in der Seitenlinie und dachten, mal gucken, wen wir heute mitnehmen können. Ja, überleg mal, das war Urgemeinde. Man redet ja immer von den tollen Sachen der Urgemeinde, aber das war auch Urgemeinde, nämlich wo Gottes Heiligkeit so massiv auftritt, da waren Heuchler und Lügner auch ganz schnell etwas erfahren, was wir schon vor Gericht nennen können oder was auch immer. Weil da hören die Spiele nämlich ganz schnell auf. Da bist du echt oder du bist nicht mehr. Deswegen heißt es da, viele trauten sich nicht mehr, sich der Gemeinde anzuschließen, aber achteten sie hoch. Warum? Weil sie wussten, die drin sind, sind echte. Das sind echte. Die Unechten, die überleben nicht lange, aber die drin sind, die haben wirklich Gott. Die leben wirklich mit Gott. Da ist Gott wirklich dabei. Da heilt Gott durch den Schatten, durch Schweißtücher. So Sachen, wisst ihr? Ich bin jetzt nicht böse, aber vielleicht ist das einer der Gründe, warum da eher die einfachen Leute überlebten. Vielleicht hatten die irgendwann Arztprobleme. Nein, das sind jetzt böse Worte, aber weißt du, je einfacher du denkst, desto leichter ist es zu glauben. ja, wenn ich Wissenschaftler bin und habe 1000 Arten des Denkens gelernt, dann wege ich ab, schätze ab. Das muss nicht schlecht sein. Ich kenne Gott sei Dank auch viele Gläubige, Ärzte und Wissenschaftler. Aber ich glaube, es ist dann nochmal ein bisschen schwieriger, so simpel zu glauben. Sagen, was Gott hat gesagt, ja, aber wer hat die Bibel denn geschrieben und ist das alles so? Und, ja, ich kann immer den Zweifel nähren oder den Glauben nähren. Und für uns ist es manchmal, wir sollen den Verstand nicht abgeben, bitte, den brauchen wir, aber der ist nicht zum Glauben gedacht. Unser Geist glaubt. Der Verstand, der muss Wege finden, um in diesem Leben und vielen Dingen klarzukommen. Das ist gut, von Gott gegeben. Aber wenn wir versuchen, mit dem Verstand zu glauben, dann haut es uns manchmal raus. Und dann kommen wir auf seltsame Wege, seltsame Erfahrungen und dann verlieren wir oft alles. Und das ist es nicht wert. Nun, mein letzter Punkt ist der neue Bund. Über den werde ich schon ein bisschen reden. Ich lese euch hier nochmal aus Jeremia. Haben wir den eben von Jeremia gesungen? Jeremia 31, Vers 31 bis 34. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten hinauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Eine Bedeutung des neuen Bundes ist die, dass nur einer die Narben trägt. Nur einer ging durch den Blutweg. Nur einer. Bei Abraham war es auch so. Er schlief ein. Und der Herr ging durch den Blutweg bis zu ihm und schloss den Bund. Dasselbe hat Jesus getan. Er ging für uns dadurch. Er ging für uns den Weg des Blutes ins Kreuz. Unsere Narben sind die gleichen, wie sie im alten Bund gefordert wurden. Unsere Narben heißen, der Stimme Gottes zu gehorchen. Alle seine Gebote zu halten und nicht anderen Göttern nachzuwandeln. Ich möchte betonen, das sind unsere Narben. Narbengewebe ist empfindliches Gewebe. Wenn du mal gefallen bist, hast du eine längere Narbe und kratzt da irgendwo gegen, ist ganz schnell wieder ein kleiner Riss drin. Diese drei Dinge sind nicht verhandelbar. Du wirst dich nicht immer danach fühlen, das zu tun, was Gott sagt, seine Gebote zu halten. Und du wirst auch Schwierigkeiten haben, immer wieder mal irgendeinem Götzen nachzulaufen, der so attraktiv aussieht. Vielleicht ein neuer Superstar, dessen Musik dich antönt oder ein Schauspieler oder man hat verschiedene Wege, Götzen anzubeten. Alles, was ihn verdrängt, sollte keinen Platz haben in deinem Leben. Wenn du damit umgehen kannst, ich kenne Leute, die können mit vielen Millionen umgehen und das ist überhaupt kein Problem für die, sondern im Gegenteil, die sind damit ein Riesensegen für andere. Für die ist Geld nicht der Gott, sondern nur ein Instrument. Aber ich kenne auch Leute, die haben 1.000 Euro auf dem Bankkonto und diese 1.000 Euro sind ihr Gott. Da würden die nie auch nur einen Cent von für irgendwas spenden. Weißt du, was ich meine? Geiz ist nie eine Frage von Geld. Haltungen sind das, was uns gut oder schlecht handeln lassen. Im Neuen Bund erklärt der Apostel Johannes in seinen Briefen übrigens fast identisch diese drei Bundesnamen. Ich habe das mal studiert, sein Evangelium, die Offenbarung zum Schluss, die Briefe, die er geschrieben hat und kam auf dieses drei Statements, die er immer und immer wieder wiederholte. Er sagte, Liebe zu Gott ist messbar an drei Faktoren. Nämlich erstens, Gottes Gebote zu halten. Zweitens, Gottes Werke zu tun. Und drittens, viel Frucht zu bringen. Diese drei Elemente, sagt Jesus, wenn du mich liebst, sind die in deinem Leben. Wenn die nicht in deinem Leben sind, ist der Umkehrschluss, dann liebst du mich nicht wirklich. Und tust du so, singst vielleicht laut mit, hebst auch mal die Hände, vielleicht gibst du sogar deinen Zehnten, aber das ist nicht vorhanden. Dann bitte kehr um. Das ist der wesentliche Knackpunkt unseres geistlichen Lebens, weil das transportiert uns in seinen Schutzraum hinein, wo wir sein sollen. Friede und Freude wohnt da. Gottes Gebote halten, Gottes Werke tun, viel Frucht bringen. Eine wichtige Ausdrucksform unsererseits ist das Geben des Zehnten als Bundeszeichen, wie Abraham es uns vorgemacht hat. Auch hier werde ich nicht müde, das zu erwähnen. Warum? Weil ich es seit 31 Jahren tue. Und ich genau weiß, ich wäre heute in keiner Weise da, wo ich bin, ohne das. Das weiß ich auch. Ja, gab es auch Krisen, ja. Habe ich Fehler gemacht? Ich habe auch Fehler gemacht, ja. Aber ich sage dir, er hat mich immer rausgehauen. Jedes einzelne Mal. Manchmal durch Menschen, manchmal auch absolut übernatürlich. So, mich kriegst du da nicht mehr weg. Bis zu meinem letzten Atemzug gehört mein 10. plus Opfer meinem Herrn. Weil ich bin im Bund mit ihm. Er gibt mir Dinge, die ich für alles Geld der Welt nicht kaufen könnte. Eines sitzt dann, hat heute Geburtstag. Drei andere sind hier im Raum. Meine Eltern sind hier im Raum. Meine Schwiegereltern sind hier im Raum. Gute Freunde sind hier im Raum. Und liebe, liebe Geschwister, mit denen ich hier Leben teilen darf, sind hier im Raum. Weißt du, das kannst du nicht kaufen. Never. Okay. Diesen Bund. Erinnert euch, letztes Mal haben wir über Frieden gesprochen. Ich habe drei Sachen gesagt, drei Punkte. Kriegt ihr noch zusammen? Frieden ist über? Natürlich, ja. Frieden ist übernatürlich. Das zweite war, Frieden ist ein Schutzraum. Wisst ihr noch? Wenn Frieden sind wir sicher. Das ist unser Schutz. Und drittens, Frieden ist nur in Christus zu finden. Okay? Okay, ist schon so lange her, eine ganze Woche. Ihr seid müde, ich sehe die Schweißperlen auf eurer Stirn. Für die Zuschauer hier ist es, im Raum ist es gerade 31, irgendwas Grad, also warm. Warm. Hier auf der Bühne gefühlte 35 Grad, aber ich habe hier meinen Freund von Roventa, der steht hinter mir und der macht ein bisschen was gleich da aus. Okay, dieser Bund, von dem wir jetzt reden und geredet haben, ist nur in Christus. Keine Religion, auch keine christliche Religion, keine Frömmigkeitsrichtung kann uns in diesen Bund hineinnehmen. Egal, auch wenn du hier getauft worden wärst oder wärst Mitglied in dieser Freikirche, du wärst deswegen nicht automatisch im Bund mit ihm. Das sollte andersrum folgen. Du bist im Bund und dann machst du die richtigen Dinge. Ja, weil nur völlige Hingabe an Christus bringt uns in diesen Bund. Deswegen rede ich auch immer wieder mal drüber, auch unter uns Christen, weil das nicht heißt, nur weil du mal eine Entscheidung getroffen hast oder ein Gebet gesprochen hast, dass du diesen Bund lebst. Ich kenne zu viele Christen, die in allen möglichen Dingen leiden, obwohl sie irgendwann mal ihr Leben Jesus gegeben haben. Und die dann immer so die Frage auf ihrer Stirn halten, warum lässt Gott das bei mir zu oder Gott will das für mich vielleicht nicht. Und dann denke ich, hey, du hast keine Ahnung, was im Bund mit Gott für dich enthalten ist. Ja, aber warum? Hör auf, dir diese Aber-Warum-Frage zu stellen. Die einzige Frage, die du dir stellen solltest, ist, Herr, was kann ich ändern? Lehr mich durch dein Wort, wo habe ich hier was zu verändern, damit ich wieder in deinem vollkommenen Willen unterwegs bin und nicht in meinem Willen. Solange ich in meinem Willen unterwegs bin, komme ich auch nur an meine Ziele und die sind nicht immer gut und die erreiche ich auch nicht mal immer. Aber wenn ich in Gottes vollkommenen Willen unterwegs bin, dann fließen all die Dinge mit. Gott sagt, trachte zuerst nach meinem Reich und meiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Ist es Gottes Wort oder ist es nur ein Witz? Wenn ich es wie Gottes Wort behandle, dann werde ich anders leben. Ja, dann verbiete ich mir Dinge. Nicht Gott verbietet mir was. Ich verbiete mir die Dinge, wo ich merke, die ziehen mich davon weg. Die beschäftigen mich zu sehr in eine andere Richtung. Die holen meine Gedanken weg von Jesus. Immer wenn das passiert, sei vorsichtig. Es könnte etwas sein, was dir viel mehr raubt, als einfach nur eine Bibellesezeit. Denn wenn dann die Krise kommt, und die kommt, dann bist du entweder im Gottes Willen und es geht schnell auch wieder dadurch, oder du hängst da Jahre fest und fragst dich, warum lässt Gott das zu? Und Gott denkt, ich hätte dir helfen wollen. Aber schau mal, Spatzel, du bist da rausgelaufen und ich habe dir den Willen gelassen. Und ich habe dazu gesehen, aber nicht gerne. Aber ich werde mich nicht einmischen, wenn du das so willst. Ich habe mündige Kinder, keine Sklaven geschaffen. Okay, das nur so ganz, ganz am Rande. Aber ich habe noch eine sehr schöne Bibelstelle, die das sehr klar belegt. Und die kennt ihr auch wahrscheinlich fast alle. Johannes 15. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Okay? Die Aussage ist, wenn ihr in mir bleibt, ich bleib da. Wenn ihr nicht in mir bleibt, bin ich wahrscheinlich auch weg. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn ihr nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. So, der Weinstock läuft der Rebe nicht hinterher. Okay, das wünschen wir uns ja manchmal. Oh Gott, segne, was ich gerade tue. Und Gott denkt, hey, ich bin der Weinstock, ich bin konstant, ich bleib hier. Du musst zu mir kommen und dann kannst du dich verbinden und dann klappen die Dinge auch. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Nichts. Ja, aber ich bin doch so erfolgreich im Beruf. Wart mal ab. Ich meine, schau mal das Ende von Leuten an. Egal wie berühmt die sind. Schau dir die Stars, das kriegt man ja manchmal mit. An was die sterben, wie ihre letzten Jahre waren. Du willst nicht tauschen. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen im Bild auf die Ewigkeit. Nicht lustig. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, ich fasse das zusammen, herrschaftlich in uns bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Warum? Weil mein ganzes Sinn auf Christus ausgerichtet ist. Ich werde da nicht für irgendwelchen Blödsinn bitten, der mir vielleicht nur Schaden bringt, sondern ich werde bitten um Dinge, wo ich weiß, wow, das ist von Gott vorbereitet. Da werden coole Sachen dabei sein, auch für dich ganz persönlich. Aber es werden auch Dinge sein, die sehr geistlich sind. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Lebenslange Hingabe ist Teil des Bundes, ja sogar über das Leben hinausgehend. Deswegen bete ich hier das Übergabegebet immer bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Weil so wie der Bund auf 8 Generationen ausgelegt war, ist unsere auf eine Ewigkeit ausgelegt. Das ist mehr. Menschen, die Christsein vorheucheln, um Vorteile oder Anerkennung zu erhalten, leben extrem gefährlich. Wir wissen um Hananias und Sapphira, die starben einfach nur, weil sie die Gemeinde angelogen haben. Hat gereicht, weil die Gemeinde sein Leib ist. Das nimmt er sehr persönlich. Wie behandelst du deine Mitgeschwister hier? Mach dir mal Gedanken. Das sieht Gott nicht so mit einem zugekniffenen Auge. Ah, guck mal drüber weg. Die Bruderliebe ist einer seiner höchsten Werte für Gemeindeleben. Liebst du deinen Bruder und deine Schwester? Das heißt, auch hier hinhören, Gott, habe ich hier irgendwas zu tun? Manchmal ist um Vergebung bitten das Erste, was man tut. Manchmal ist ein kleiner Umschlag, den man jemandem übergibt, wo du spürst, Gott möchte, dass du das tust. Dann tu das. Ja, aber. Kein Ja, aber. Wenn Gott es will, tu es. Liebe deine Geschwister. Viele Gemeindemitglieder wurden krank und starben, weil sie Spielchen spielten und ihr Leben nicht Gott hingaben. Paulus betonte das, wie schon gesagt, im Abendmahl. Ich sagte, Hingabe kostet immer einen Preis. Aber Hingabe hat auch die größte Belohnung. Die größte Verheißung wahrscheinlich, die im Wort Gottes steht, haben wir eben gelesen. So werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gegeben von meinem Vater im Himmel. Könnt ihr euch eine größere Verheißung vorstellen, als die, du kannst bitten, was du willst, und du kriegst es? Ich habe keine gefunden, die da mithält. Das ist so die absolute Zusammenfassung von allen Segnungen Gottes. Bitte, was du willst, und es kommt. Wow, stell dir vor, so ein Multimilliardär sagt dir, bitte, was du willst. Okay, fliegen da ein paar Sachen ein. Und auf einmal hast du die Sachen. Das ist cool. Aber was er dir nicht geben kann, ist Gesundheit zum Beispiel. Was er dir nicht geben kann, ist eine treue Ehefrau. Weil je mehr du besitzt, desto unwahrscheinlicher ist, dass sie treu bleibt. Ja, das war jetzt auch wieder böse. Nein, natürlich sind Frauen in der Regel treue Wesen. Oft sind es ja die Männer, die hier anders sind. Ne? Mal ehrlich bleiben. Aber wir sind ja ein heiliger Ort und hier verändert sich Mann wie Frau. Weil wir Christus gehören und Christus nachfolgen und nicht dem, was andere uns so vorzeigen in irgendwelchen Serien oder Filmen oder Magazinen. Wenn du in Christus bist, sieht der Teufel deine Narben. Und jetzt hör mir gut zu. Kopier mich nicht. Du siehst mich vielleicht manchmal sehr kühn mit dem Teufel reden oder ihm was befehlen. Ich rede nicht mit ihm. Ich höre ihm nicht zu, aber er hört mir zu. Und das tue ich, weil ich in Christus bin. Wenn du nicht in Christus bist, tu das nicht. Es macht den Unterschied aus. Es gibt Zeiten, da bin ich nicht so sehr in Christus. Da komme ich auch mal ins Fleisch. Ich kämpfe da genauso mit wie du auch. Aber wenn du geistige Kampfführung machst, sei dir ganz sicher, dass nichts zwischen dir und Gott steht. Dass du nicht deinen Weg gehst, sondern seinen Weg. Dass du genau hinhörst, was er von dir will. Dass du genau das tust, was er dir sagt. Tust du das, hast du Autorität über alle Gewalt des Feindes und nichts wird dir irgendwie schaden, hat der Herr gesagt. Bist du aber nicht in Christus und verhältst dich nur so wie einer, denkt an die vier Möchtegern-Dämonenaustreiber, die Paulus versucht nachzumachen. Das geht furchtbar schief. Und nicht nur so schief, dass du nackt und verwundet fliehst, sondern es kann dich dein Leben kosten. Mit dem Teufel zu spielen, ist eine unglückliche Entscheidung. Dem Teufel befiehlst du. Und wenn du in Christus bist, sieht er die Wunden von Christus, weil du bist ja in Christus, okay? Gott, der Teufel sieht dann nicht mehr den Siegfried, er sieht dann Christus. Und du bist da drin, verborgen in ihm. Das ist ein guter Platz, bester Platz der Welt. Und er sieht den Namen und er legt sich nicht mehr mit Christus an, nie wieder. Er hat es einmal gemacht. Er weiß, wie es ausgegangen ist. Und er weiß, dass seine Zeit kurz ist und er hält sich fern von ihm. Und jeder Dämon fürchtet Christen, die in Christus bleiben. Nicht mal kurz in Christus sind, sondern zum Sonntagmorgen ist das nicht so schwer. Yeah, ich bin in Christus, alles ist möglich. Juhu! Also mach Motivationstrainer auf, gehst mal über den Haufen Scherben und dann fühlst du dich wie, wow, alles ist möglich und morgen stirbst du an Krebs. Nein, wir Christen, wenn wir in Christus sind, leben wir einen anderen Lebensstil. Wir heucheln nicht rum, wir spielen auch nicht, wir tun nicht so, als ob, sondern wir kreieren Kraft in Christus, nicht in Bernd. In Christus zu sein, heißt Zugang zu haben zu aller Kraft, die wir je brauchen werden. Leute, Sünde ist nicht nur bedeckt, sondern hinweggetan. Der größte Unterschied ist, dass wir zur Gerechtigkeit Gottes in Christus geworden sind und der Fluch gebrochen ist. Der Fluch des Gesetzes ist nicht länger für uns bestimmt. Und das ist gute Nachricht. Und auch, dass wir direkten Zugang zu Gott haben. Nicht nur kollektiv. Wir müssen uns nicht sonntags hier treffen, um dann Gott zu erleben. Das erleben wir hier nochmal in einer anderen Dimension. Aber du kannst morgen zu Hause, heute nachher zu Hause, kannst du Gott erleben. Er ist da. Er will persönlich mit dir Kontakt haben. Das ist das, was er Jeremia gesagt hat und was nachher eingetroffen ist. Jeremia 31. So, lasst mich jetzt zwei Sachen machen, dann kommen wir auch zum Ende. Zunächst mal, wir wissen, was ist der Weg raus aus jeder Schwierigkeit? Fast. Sag's laut.
Buße.
Noch lauter.
Buße.
Das gehört. Der Weg raus, egal wo du drin steckst, ist immer zuerst Buße. Buße heißt, ich kehre um. Ich sage, Gott, Mist, ich habe Mist gebaut, vergib mir. Ich habe hier eine falsche Haltung gehabt, eine falsche Handlung gehabt, falsche Worte benutzt. Ah, vergib mir, es war falsch. Und dann steht Gott vor dir und sagt, wunderbar, ich habe so darauf gewartet. Ich vergebe dir. Jetzt gehen wir zusammen weiter. Jetzt geht's gut weiter. So, Buße heißt der Weg raus. Okay, wo immer du drin steckst. Buße ist immer der erste Schritt. Dann Vergebung und dann neue Saat. Okay, Buße ist jetzt dran. Lass uns doch zusammen aufstehen. Da ist die Luft vielleicht ein bisschen kühler da oben oder auch nicht. Okay, wir machen das jetzt kollektiv und doch individuell. Was ich von dir sehen möchte, weil du sollst dich jetzt schon outen, ist, wenn du was gefunden hast, wo du weißt, wo du Gottes Geist hörst, sagst, ihr habt was zu tun, ich möchte Buße tun, dann heb einfach mal nur eine Hand, von wo du bist. So, Gott, du siehst die Hände und das sind Hände, die Dinge bewegen werden. Und jetzt gebe ich euch 30 Sekunden, dass ihr Gott das sagt, leise für euch und ihm bittet um Vergebung. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ha, du bist gut und deine Gnade wird ewiglich. Du führst uns in deinen Bund hinein. Und gemäß 1. Johannes 1, Vers 9 spreche ich jedem von euch Vergebung für das zu, was ihr Gott gebracht habt. Weil das ist, was der Herr sagt. Er ist treu und gerecht und vergibt uns all unsere Ungerechtigkeit. Sei frei davon, von diesem Moment an und vergib dir auch selbst. Jede Erinnerungsfunktion ist hiermit ausradiert. Du sollst nicht länger daran erinnert sein, sondern von jetzt an sollst du nach vorne schauen. Und ich bete, Vater, dass dein Bund jetzt hier ganz neu greift. Dass dieser Aufenthalt in Christus ganz bewusst und ganz stark wird und dass deine Salbung durchbricht. Nicht nur in ihrem Leben, sondern auch darüber hinaus. Und das bete ich für die ganze Gemeinde. Jeder von uns soll dich erleben in dieser Woche, als ein heilender, als ein wunderwirkender Gott, als ein Gott, der einen Plan hat mit jedem von uns und der diesen Plan sehr wohl auch kommunizieren kann. Herr, ich bete, dass in uns Erwartung entsteht, gerade jetzt, dass wir deine Stimme in dieser Woche hören und dass wir auch bereit sind zu tun, was immer du uns aufträgst. Ich danke dir, du hast gute Pläne, du hast Gutes vorbereitet. Halleluja. Und jetzt bete ich mit uns allen ein Weihegebet, auch online oder wenn ihr das hier nachher seht. Bitte, wenn ihr euer Leben Jesus weihen wollt, dann sprecht mir dieses einfache Gebet nach. Es ist alles, was wir brauchen, um in diesen Bund, diesen neuen Bund, in dem Blut von Jesus hineinzukommen. Sprich mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz starbst. Und ich bringe dir jetzt alle meine Lebensschuld. Es tut mir leid, Herr, dass ich ohne dich gelebt habe. Vergib mir und reinige mich. Ich entscheide mich heute. Jesus, ich will dir nachfolgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr und sei mein Bündnispartner. Amen. Amen. Und jetzt frage ich, wer von euch hat diesen Bund auf diese Weise?
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5, in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an die 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.